You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Ja, und damit auch ein herzliches Hallo zu den heutigen Antifa-Nachrichten für den 1. März 2018. Wir blicken heute mal intensiv auf die Situation von Geflüchteten. Lisa hat sich nämlich damit beschäftigt, was hinter dem Wort der Ankerzentren steckt. Außerdem werfen wir einen Blick darauf, in welcher Art und Weise Abschiebungen auch teils rechtswidrig durchgeführt werden. Und wir geben euch zwei Termine mit an die Hand, bei denen ihr euch in der nächsten Woche antifaschistisch und auch feministisch engagieren könnt. Europa macht die Grenzen dicht. Und die vielleicht bald neue bzw. alte deutsche Regierung, die Große Koalition, die will Geflüchtete in Zukunft in zentrale Lager stecken. Dort soll dann schnell entschieden werden, ob die Geflüchteten bleiben dürfen oder nicht. Ankerzentren nennt die mögliche GroKo diese Abschiebelager in ihrem Koalitionsvertrag. Vorbild sind die sogenannten Transitzentren in Bayern. Hier warten Menschen mit sogenannter schlechter Bleibeperspektive auf ihre Abschiebung. Lisa berichtet darüber, wie die Zustände in diesen Abschiebelagern in Bayern aussehen.
Dieses Lager ist von so einer dicken Betonmauer und so einem großen Drahtzaun umschlossen und wirklich auf kleinstem Raum stehen da mehrere Container aufeinander. Und von außen sieht es einfach auch aus wie so ein Gefängnis, weil da sind keine offenen Eingänge, sondern du musst von Securities bewacht auf so einem Drehkreisel und es sieht schon aus wie so eine kleine Festung.
Lisa aus München fährt regelmäßig zum Transitlager in Ingolstadt. Dort baut sie zusammen mit anderen AktivistInnen ein Infomobil auf. Einen weißen Kastenwagen, davor ein Pavillon und ein Banner, auf dem steht No Deportation Nowhere.
Die Arbeit vor Ort ist einfach in Kontakt gekommen und dann ja, machen wir schon auch Asylrechtsberatung, soweit wie wir können. Aber uns geht es schon vor allem auch darum zu verstehen, was beschäftigt die Leute vor Ort.
So wollen die AktivistInnen die Isolation der Geflüchteten in den Lagern durchbrechen. Denn die Transitlager liegen meistens weit draußen, oft in Industriegebieten. Die AsylbewerberInnen sollen gar nicht erst mit den Leuten vor Ort in Kontakt kommen. Denn die bayerische Staatsregierung steckt sie in die Lager, um sie möglichst schnell wieder abzuschieben. Das findet die mögliche neue Große Koalition in Berlin effizient. Und sie möchte bundesweit ähnliche Abschiebelager einrichten. Bernd Mesovic von Pro Asyl erklärt, was dazu genau im Koalitionsvertrag steht.
Die Bearbeitung von Asylanträgen erfolgt in zentralen Aufnahmeentscheidungsrückführungseinrichtungen, das heißt abgekürzt Anker. Und dort sollen sitzen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, was über die Asylanträge entscheidet, die Bundesanstalt für Arbeit, die Jugendämter, Justizbehörden, die Ausländerbehörden und weitere noch ungenannte Institutionen.
Und die sollen dann alle zusammen möglichst schnell über die Asylverfahren entscheiden. Aber bis zu 1,5 Jahre soll das trotzdem noch dauern dürfen und so lange könnten Geflüchtete dann in den Ankerzentren sitzen müssen. Ohne Arbeitserlaubnis und abgeschnitten von der Gesellschaft da draußen. Geflüchtete mit sogenannter geringer Bleibeperspektive, die dürfen sogar noch länger als 1,5 Jahre in diesen Lagern untergebracht werden. Sie sollen dann direkt aus den Ankerzentren abgeschoben werden. Gerade diese Unterscheidung zwischen guter und schlechter Bleibeperspektive, die findet Bernd Mesovic sehr problematisch.
Er ist einerseits ein Begriff im Rahmen politischer Polemik, als wüsste man im Vorhinein, wer eine gute Bleiberechtsprognose hat oder nicht. Und natürlich hat das alles mit Individualität des Asylverfahrens nichts zu tun, sondern das ist eine diffuse Prognose nach alter Statistik. Und man schaut nicht ins einzelne Verfahren, um zu sagen, zunächst mal, ob der Mensch eine gute Bleiberechtsprognose hat oder nicht.
Außerdem ist noch nicht ganz klar, ob die Menschen in den Ankerzentren überhaupt genug Zugang zu Asylrechtsberatung haben würden. Denn im Koalitionsvertrag heißt es nur recht wolkig, die Details müssten Bund und Länder noch regeln. Es ist aber die Frage, wie viele Anwälte Lust, Zeit und auch das Geld haben, um zu den Lagern mitten in der Pampa zu fahren. Zumindest klappt die Asylrechtsberatung in Bayern nur schlecht, wie Lisa vom Infomobil beobachtet.
Beratungsangebote gibt es viel zu wenig. Was wir auch immer öfter haben, dass Leute zwar Anwälte, Anwältinnen haben, die aber schlecht arbeiten und die Leute einfach auch keine gute Information bekommen, weil sie gar nicht die Kontakte haben und einfach keine Beratung da ist.
Und selbst wenn es in bundesweiten Ankerzentren bessere Asylrechtsberatung geben sollte, das Grundproblem, das bleibt, nämlich die Lager an sich. Asylrechtsorganisationen warnen. Abschiebelager können krank machen. Sie stigmatisieren die BewohnerInnen und nehmen ihnen ihre Selbstbestimmung.
Es wollen Leute arbeiten, die kriegen absolut keine Arbeitserlaubnis von dieser zentralen Ausländerbehörde. Sie können sich nichts zu essen machen, sie können kaum Essen mit reinnehmen und sich selbst irgendwie versorgen. Es wird ihnen alles genommen. Sie sollen einfach nur passiv in diesen Lagern sitzen und warten. Und vor allem auf was? Auf ihre Abschiebung. Und das macht die Menschen auch psychisch fertig. Fast täglich kommt in der Früh die Polizei und holt Menschen aus den Lagern ab. Und das ist einfach so eine Grundstimmung, die ja, die Menschen einfach auch zermürbt.
Und das ist auch gewollt so, meint Bernd Mesowitsch von Pro Asyl.
Man will ja einen Beitrag liefern zur Demotivierung und Ausgrenzung von Asylsuchenden selbst und zielt mit der Wirkung auf die Leute, die hören, dass es jetzt in Deutschland wieder diesen Trend zu Lagern gibt. Das war ja mal eine Weile ganz anders gewesen.
Jetzt aber nicht mehr. Die Ankerzentren sollen wohl ein klares Zeichen sein. Der Summer of Migration, der ist lange vorbei, kommt erst gar nicht mehr hierher.
Es ist schon eine ziemlich eklige Geschichte, die sich vergangene Woche in Nagold in Baden-Württemberg ereignet hat. Sie zeigt wieder einmal die schreckliche Abschiebepraxis in Deutschland, die oft auch ohne jede Rechtsgrundlage versucht wird, durchzusetzen. In diesem Fall geht es um eine Roma-Familie, die nach Serbien abgeschoben werden sollte. Der Mann und Vater der Familie, Sascha J., hat mehrere Suizidversuche hinter sich. Diese wurden auch ausgelöst durch Mordversuche an ihm seitens einer serbischen Mafia-Gruppe, der die Roma-Familie in Serbien schutzlos ausgeliefert war. Das Regierungspräsidium Karlsruhe wollte Sascha und seine Familie trotzdem abschieben. Man hatte der Familie zuvor nicht mitgeteilt, dass das bestehende sogenannte gesundheitsbedingte Abschiebungshindernis, also die Suizidgefährdung von Sascha, nicht mehr als Abschiebungshindernis akzeptiert werde. Entgegen der gesetzlichen Regelung wurde die Familie auch nicht einen Monat im Voraus über ihre bevorstehende Abschiebung informiert. Letzte Woche, am Mittwoch, den 21. Februar, sollte die Abschiebung dann stattfinden. Dennoch, die Abschiebung konnte nicht durchgeführt werden. Die Mutter der Familie, Daniela, erzählt von der Situation ihres Mannes und davon, wie es war, in Deutschland Asyl zu beantragen.
Sind wir nach Deutschland gekommen, haben unsere Geschichte erzählt, was wir in Serbien erlebt haben und haben sogar die Polizeiberichte von Serbien gezeigt und vom Gericht. Wir waren sogar zum Gericht wegen dieser Situation, wegen dieses Leute. Die haben uns das einfach nicht so geglaubt. Die dachten, wir haben uns da eine Geschichte ausgedacht und ja, das war einfach nicht so ganz geglaubt. Ja, und mein Mann ist in einer Behandlung jetzt seit 3 Jahren. Wir haben einen Psychotherapeuten, wir haben einen Psychiater, der ist ständig in Krankenhäusern, der ist richtig krank. Und wir waren zum Gutachter, ja, und die sagen alle, der ist nicht reisefähig, er darf Deutschland nicht verlassen. Er hat Trauma, also der hat Trauma erlebt und er kann nicht schlafen, schreit nicht Schlaf und ja. Und er hat jetzt versucht, 3-mal sich umzubringen, hier in Deutschland. 2-mal hat er viel zu viel Medikamente genommen, wo er in Koma gefallen ist. Und diesmal wollte er sich von der Fenster rausschmeißen. Und dann ist er gleich in Psychiatrie gelandet, also ist er gleich ins Krankenhaus gekommen wieder.
Der Vater ist schwer traumatisiert. Aber nicht nur er, auch die Kinder sind traumatisiert durch die Mordversuche an ihrem Vater in Serbien und auch durch die Abschiebeversuche in Deutschland. Die Familie weiß nun, dass sie sich nicht darauf verlassen kann, über ihre Abschiebung informiert zu werden, wenn sie bevorsteht. Das müsste eigentlich passieren, wenn sich Personen bereits seit über einem Jahr mit einer Duldung in Deutschland aufhalten. Stattdessen erfuhr die Familie nicht einmal eine Woche im Voraus von der Abschiebung. Am Freitag, den 16. Februar, hatte die Mutter der Familie, Daniela, einen Termin bei der lokalen Ausländerbehörde, um ihre neue Duldung abzuholen. Dabei wurde ihr eine Duldung mit dem Vermerk "erlischt bei Bekanntgabe des Abschiebungstermins" ausgehändigt. Auf ihre Nachfrage, warum man das macht, sagte man ihr lediglich, sie werden jetzt abgeschoben. Das war dann eben der Abschiebeversuch vom Mittwoch, den 21. Februar.
Ich finde das einfach schade und einfach nicht gerecht, was die Leute hier mit dieser Abschiebung drohen für Leute, die so zum Beispiel wie uns das sowas machten. Also wir zum Beispiel, wir haben diesen Abschiebungsstopp, wir haben Abschiebungshindernis. Der Rechtsanwalt hat eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt. Wir haben keinen Bescheid bekommen, nichts, und die sind trotzdem gekommen, uns abzuschieben.
Und abgesehen davon, dass die Behörden sich nicht rechtskonform verhalten, offenbart diese Geschichte auch wieder einmal beispielhaft, dass das Grundrecht auf Asyl in der BRD quasi nicht mehr vorhanden ist.
Weder die Tatsache, dass die Familie in Serbien Gewalt durch eine Mafia-Gruppe zu befürchten hat, noch die Tatsache, dass der Vater eben deshalb suizidgefährdet ist, scheint für die Behörden ein Grund zu sein, dass die Familie in Deutschland Schutz benötigt. Im Gegenteil, durch die Abschiebeversuche werden die Traumata der Familie nur verstärkt. Nun hat Sascha aufgrund der missglückten Abschiebung in der letzten Woche erneut versucht, sich das Leben zu nehmen. Er liegt derzeit auf der Intensivstation und trotzdem, in der Nacht von Sonntag auf Montag, gab es dann erneut einen Abschiebeversuch.
Also es bedeutet auf jeden Fall, dass sie jetzt sich überhaupt nicht darauf verlassen können, dass die Behörden sich rechtskonform verhalten. Letzte Woche hat ja der Anwalt der Familie sofort reagiert auf den Abschiebungsversuch, hat ein Schreiben gerichtet an das Regierungspräsidium, hat darauf hingewiesen, warum es seiner Meinung nach aus mehreren Gründen rechtswidrig war, hat neue Atteste vorgelegt zur Frage der Reiseunfähigkeit von Herrn J. Und dann wurde ihm gesagt, das Regierungspräsidium könne jetzt erstmal dazu keine Stellung nehmen, weil die zuständige Sachbearbeiterin nicht da ist und erst am Dienstag oder Mittwoch wiederkommt. Jetzt ist es natürlich so, dass es gut gewesen wäre, da eine Zusicherung zu haben vom Regierungspräsidium, dass man erstmal nichts weiter unternimmt in Sachen Abschiebung, bevor man das zumindest geprüft hat, was der Rechtsanwalt da eingereicht hat. Und davon sind wir dann tatsächlich auch ausgegangen. Also auf der Grundlage haben wir da auch darauf vertraut, dass erstmal nichts weiter passieren würde und haben gedacht, dass das Regierungspräsidium nicht die große Motivation hat, wirklich so dermaßen auf Biegen und Brechen sofort wieder einen Abschiebungsversuch zu unternehmen. Und jetzt hat sich das eigentlich auch als trügerisch erwiesen. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, wenn das Regierungspräsidium einerseits sagt, wir können uns zu diesem Schreiben und zu diesen Attesten nicht äußern, weil die Sachbearbeiterin nicht da ist, wartet bitte ein paar Tage, aber dann trotzdem einen erneuten Abschiebungsversuch zu unternehmen. Also das ist aus meiner Sicht ist es vollkommen inakzeptabel.
So beschreibt Sean McGinley die Situation der Familie. Er ist Geschäftsführer des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg und hat auch persönlichen Kontakt zu der Familie. Abgesehen davon, dass das Grundrecht auf Asyl in der BRD ohnehin bereits nur noch aus Löchern besteht, einige Behörden sind nicht einmal mehr gewillt, sich an das noch geltende Recht zu halten. In der Praxis wird oft umgesetzt, was eigentlich nicht rechtmäßig ist. Die Geschichte dieser Familie zeigt nur einmal mehr, dass es nichts bringt, auf geltendes Recht zu verweisen, denn es wird von den Behörden, diversen Ämtern, der Polizei und zum Teil auch von den Gerichten nicht eingehalten. Ein Bleiberecht für alle, die Öffnung der Grenzen und Bewegungsfreiheit für alle Menschen müssen auch weiterhin uneingeschränkte Forderungen bleiben, denn in der BRD scheinen die Grundrechte gerade diejenigen Institutionen nicht mehr zu interessieren, die doch angeblich zu ihrer Durchsetzung da sind. Womit sich natürlich auch zeigt, wem diese Institutionen dienen, nämlich nicht den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes, sondern denjenigen, die gerade politisch und ökonomisch an der Macht sind und kein Interesse daran haben, durch Geflüchtete plötzlich mit den Konsequenzen ihrer ausbeuterischen Politik und Wirtschaft konfrontiert zu sein.
Ja, und nach diesen Berichten darüber, was in der BRD so zum Alltag gehört, sitzt ihr jetzt vielleicht oder vielleicht auch hoffentlich wütend vor euren Radiogeräten. Es gibt da verschiedene Wege, diese Wut konstruktiv auch einzusetzen und zwei davon wollen wir euch jetzt vorstellen. In Leipzig wird nämlich auf die Straße gegangen, und zwar diesen Samstag, um auf die Situation von Frauen weltweit aufmerksam zu machen. Motto der Demo ist: Feministischer Kampftag ist jeden Tag. Die Demo wird von einem Bündnis aus der Gruppe Femme Powerment, Fuck, der Feminist Action Crew und Rassismus tötet aus Leipzig organisiert.
Wir wissen, dass es keine Vollständigkeit hat, weil es so viele feministische Themen gibt, aber wir haben uns ein bisschen konzentriert auf das Thema Sexarbeit, also Sexarbeit ist Arbeit, dann auf Familie, dann auf Schwangerschaftsabbrüche, was ja auch top aktuell ist gerade, und auf sexualisierte Gewalt in Bezug auf MeToo, aber auch auf Femizide.
Wir organisieren ausschließlich die Demo in diesem Jahr. Es gibt dann in der darauffolgenden Woche noch mehrere andere Veranstaltungen zum Thema Querschnittfeminismus, die wir auch mit bewerben, aber nicht selber organisieren. Es gibt sehr viele verschiedene Gruppen, die sozusagen die gesamte Woche organisieren und die auch inhaltlich sehr heterogen arbeiten und auch verschiedene Feminismen ansprechen. Für uns als Bündnis ist es sehr zentral, dass wir einen umfassenden Feminismus denken, der solidarisch, divers und global ist. Also dass wir auch nochmal explizit darauf hinweisen, dass wir gerne alle dabei haben wollen, die sich für irgendeinen selbstgewählten Feminismus interessieren und dafür engagieren wollen und niemanden ausschließen wollen und alle gern dabei haben wollen und eine schöne, bunte, laute Demo zusammen haben möchten.
Das ist auf jeden Fall ganz klar, dass wir solidarisch sind, aber nicht mit RassistInnen. Das ist nicht unser Feminismus, das ist kein Feminismus in unseren Augen. Unser Motto ist dieses Jahr, Feministischer Kampftag ist jeden Tag solidarisch, divers, global. Wir haben selber keine Demonstration am 8. März, aber da die Themen an jedem Tag wichtig sind, ja, haben wir quasi gedacht, wir machen am 3. und am 11. eine Demo.
Genau, am 3. März, also diesem Samstag, beginnt die Demo um 14 Uhr am Clara Zetkin Denkmal in Leipzig. Das Bündnis ruft außerdem zu weiteren Veranstaltungen auf, unter anderem zu einer Soli-Demo vor der Frauen-JVA in Chemnitz am 11.3., also nächste Woche am Sonntag. Die Gefangenen dort wehren sich unter anderem gegen die Arbeitsbedingungen und die Folgen von Personalmangel und Überbelegung. Und dazu organisieren sie sich auch in der Gefangenengewerkschaft. Außerdem finden im Laufe der nächsten Woche mehrere Workshops in Leipzig statt, die sich mit feministischen Themen auseinandersetzen, aber Auftakt ist eben diesen Samstag 14 Uhr in Leipzig am Clara Zetkin Denkmal.
Wir nennen uns JAFA, also YAFA, das ist die Abkürzung für Youth Against Fascism. Und ja, im Grunde sind wir eine offene Jugendgruppe, natürlich nicht parlamentarisch. Und ja, wir verstehen uns als antifaschistisch.
Ja, diese Jugendgruppe hat sich neu gegründet in Halle. Auf ihrem Blog schreiben sie, sie wollen den Rechtsruck aktiv etwas entgegensetzen und die antifaschistischen Strukturen der Stadt erweitern. Die Initiatoren von JAFA legen dabei Wert darauf, dass die Gruppe sich außerparlamentarisch organisiert und eben nicht von Parteien abhängig ist. JAFA richtet sich dabei vor allem an junge Menschen.
Also wie viele Leute ungefähr kommen, wissen wir noch gar nicht so richtig. Also können wir nicht genau einschätzen, wie weit das über die Mundpropaganda jetzt quasi ging so. Aber es sind halt bis jetzt wirklich eigentlich nur Menschen aus unserem Alter. Also so 16, 17, so um den Dreh.
JAFA will einen Raum bieten für Vernetzung, Diskussion, Auseinandersetzungen und natürlich dafür, gemeinsam aktiv zu werden. Es sollen Workshops, Vorträge, Filmvorführungen gemeinsam organisiert werden. Den Initiatoren scheint es auch darum zu gehen, rechte Tendenzen im Alltag zu beobachten und zu kritisieren.
Und ja, Teil des Rechtsrucks ist natürlich auch meiner Meinung nach veralteten Schulsystemen zu spüren, wo auch sei es in der Pause oder so irgendwelche sexistischen oder homophoben Sprüche oder auch einfach diese Ausgrenzung und dieses Konkurrenzdenken und der Leistungsdruck und alles, der mir damals auch schon sehr auf den Sack ging. Man musste sich, wie ich damals schon bemerkt habe, einfach sich diesen gesellschaftlich-kapitalistischen Zwängen anpassen, um persönlichen Gewinn daraus zu ziehen, sei es zunächst in Form von guten Noten, einem guten Schulabschluss und in späterer Form dann in einem gut bezahlten Job und einer einflussreichen sozialen Stellung. Ja, all diese Dinge haben uns eben politisiert.
Heute um 18 Uhr startet das erste Treffen von JAFA. Dort soll dann auch schon ein Film gezeigt werden. Die Treffen sollen dann regelmäßig jeden Donnerstag stattfinden. Treffpunkt ist immer die Reihe Nummer 78. Für den 8. März, also den Donnerstag nächste Woche, Frauenkampftag übrigens, dafür ist auch bereits ein Vortrag geplant. Wer mehr über JAFA erfahren will, auf dem Laufenden bleiben will, über Aktionen und Vorträge, der kann natürlich einerseits die Treffen besuchen oder sich unter jafa.blogspot.eu informieren. Und damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Antifa-Nachrichten angelangt. Nachhören könnt ihr das Ganze unter freie-radios.net und natürlich auch unter radiokurax.de. Hier geht's jetzt weiter mit dem tagesaktuellen Programm. Lasst euch nicht unterkriegen.